Ja, da bin ich auch in Bern noch mal zu Gast. Freut mich sehr.
Meinerseits.
Wir sind ja letztes Mal mit im Gespräch stehen geblieben. Und mir ist dort noch die Frage auf der Zunge gewesen, was sind die Voraussetzungen für eine gute Strafverteidigung?
Man muss eine Strategie entwickeln. Wobei, was ist eine Strategie? Das Ziel, kann man sagen, ist ein Freispruch oder eine milde Strafe, je nach Situation. Oder? Aber nachher muss man fortlaufen im Laufe vom Verfahren. Eben, wie man ein Schachspiel, muss man seine Züge machen. Und wenn man seine Züge macht, muss man immer das Ziel, das Endziel, das strategische Ziel irgendwo im Auge haben. Wobei, lange ist es nicht klar, ist das strategische Ziel am Schluss ein Freispruch oder eine milde Strafe. Also das muss man immer alles im Kopf haben. Und ich glaube, man kann das nicht so in Wort, also man kann das nicht von vornherein bestimmen.
Ja, man kann es nicht wissenschaftlich fassen.
Nein, ich staune immer wieder, wenn man sagt, wenn man das quasi versucht zu verallgemeinern, wie man das jetzt muss machen, das kann man nicht machen. Ja. Das ist.
Also ich glaube, es ist eine sehr rollende Frage.
Ja, richtig, ja.
Man muss offen bleiben.
Ja. Und man muss auch schauen, wie sich der Klient entwickelt, die Klientin entwickelt.
Genau, der steht unter einem brutalen Druck.
Genau, und dann ist bei der Staatsanwaltschaft kann es auch Entwicklung geben, die können ja auch unter Druck kommen.
Erstens das, und zweitens ist ja jeder Fall auch sehr menschenbezogen. Also es hängt sehr darauf ab, was du für einen Staatsanwalt hast, was du für einen Richter hast.
Ja.
Und du hast ja letztes Mal gesagt, Geduld.
Geduld.
Also eine ganz wichtige Sekundärtugend von einem Strafverteidiger.
Und man muss offen sein. Und man muss offen sein, oder?
Man muss offen sein,
ja. Das ist ganz klar. Ich meine, man weiß ja nicht, wie eine Staatsanwaltin, eben eine Staatsanwaltin kann unter Druck kommen. Sei es, wie sie jemanden in Haft hat. Und irgendwann merkt sie, ich kann das nicht mehr lange aufrechterhalten, oder? Und dann ist sie vielleicht eher bereit, in eine Diskussion zu kommen. Also, das entwickelt sich. Und jeder Fall ist verschieden. Und jeder Mensch ist verschieden, der dort drin agieren tut. Und die Aktenlage ist natürlich auch immer verschieden.
Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe vom Anwalt, vom Strafverteidiger und von der Strafverteidigerin, dass man eben das auch gegenüber dem Staatsanwalt und dem Gericht kann vermitteln kann. Das ist ein Spezialfall, das ist ein Einzelmensch, das ist eben nicht irgendein 0815-Fall, ja, wo er jetzt einfach nach Schema X, ja, könnte abhandeln. Für wie wichtig haltest du das Plädoyer vor Gericht?
Ja, das Plädoyer vor Gericht gehört natürlich zu der Verteidigung, ist ein wichtiger Teil, aber ist nicht der wichtigste. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, wichtig oder weniger wichtig, aber es ist ein wichtiger Teil in einer Strafverteidigung. Ja.
Gibt es besondere Punkte, die du im Plädoyer, auf die du achtest?
Ich versuche immer nicht zu lang zu sein.
Das heisst?
Also ich glaube, wenn man fast annähernd eine Stunde plädiert man einfach zu lang. Wir schlafen alle ein. Und es ist irgendwo auch langweilig. Und es ist
auch für einen. Das finde ich aber wichtig, dass man eben nicht langweilt.
Genau, also ich finde es, oft tue ich, oder immer wieder muss ich sagen, tue ich auch, beziehungsweise ich überlege mir im Vorfeld, ob ich einen Teil des Plädoyers vorgängig schriftlich einreichen soll. Der sogenannte langweilige Teil, oder? Damit es einfach gesagt ist, damit man es in den Akten hat, oder? Für nachher weiter oben, oder? Und dann sich aufs Wesentliche konzentrieren, also aufs Wesentliche, und dann sich auf bestimmte Punkte im Plädoyer zu konzentrieren.
Hast du das Gefühl, insgesamt funktioniert unsere Justiz?
Nein, sie funktioniert nicht.
Will heissen?
Es gibt schon Fälle, wo alles wunderbar läuft und so. Aber es gibt also extrem viele Fälle, wo es jetzt wirklich ganz miserabel läuft.
In Bezug auf was?
In Bezug auf Verfahrensdauer. In Bezug auf irgendwie eine halbwegs objektive Beurteilung in erster Instanz oder in zweiter Instanz.
Also du findest, die Verfahren sind nicht fair?
Ich finde, dass sehr viele Verfahren nicht fair sind. Es gibt aber auch faire Verfahren.
Stimmt das Bild, das die Öffentlichkeit von der Justiz hat, stimmt das mit dem tatsächlichen überein?
Nein. Also ich meine, die Öffentlichkeit hat, glaube ich, eher den Eindruck, dass die Richter sich wahnsinnig Mühe geben.
Nein, die haben doch den Eindruck, dass die Richter unglaublich mild sind.
Ja gut, also es ist ja alles ein bisschen kompliziert. Oder? Auf der einen Seite hat man einen grossen Respekt vor den Richter und vor der Staatsanwalt und ein grosses Misstrauen gegenüber den Verteidigerinnen und Verteidigern. Also dort hat die Öffentlichkeit, meinte ich, ein positives Bild vom Richter und von der Richterin und von der Staatsanwalt.
Was absurd ist.
Ich würde jetzt einmal das nicht so frech formulieren, sondern ich würde sagen, was ein getrübtes Bild ist.
Also ich habe damit gemeint, um es zu verdeutlichen, es ist ja lustig, du wirst Staatsanwalt. Mhm. Das wirst, das hätten wir beide auch können werden. Und dann kommst du den Schlüssel zur Staatsanwaltschaft über und dann traut man dir eigentlich nur das Gute zu. Und in dem Moment, wo du den Schlüssel abgibst und zur Advokatur wechselst, traut man dir nur noch das Schlimmste zu.
Ja.
Es ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, das weit weg ist von der Realität.
Ja, das ist Staatsgläubigkeit.
Ja.
Das ist Staatsgläubigkeit. Und dann kommt von einem, was du vorher gesagt hast, von einem, auch wiederum von irgendeiner diffusen Öffentlichkeit, kommt dann der Eindruck daher, oder kommt dann die Kritik, dass die Richter zu mild sind. Aber die Kritik, die nehme ich nicht nur nicht ernst, sondern ich glaube, die kann in gewissen Fällen einen Einfluss haben auf die Richterinnen und Richter. Das ist klar. Aber was viel mehr Einfluss hat, ist die Sicherheitshysterie, die herrscht. Das ist das Verheerende. Also, wo ein Richter Angst hat, einen Entscheid zu fällen, weil er könnte in der Öffentlichkeit drankommen.
Das sind die falschen Anreize. Ja.
Und das hat mir also mal ein Richter gesagt, ein SVP-Richter, wo mir einen Klienten in Haft genommen hat. Und am anderen Tag sehe ich ihn im Gerichtsgang. Und ich habe viel Respekt immer gehabt von dem Richter. Und auch als einen fairen Richter ab. Und dann habe ich ihm gesagt, der Entscheid, den sie gestern gefällt haben, ist aus meiner Sicht falsch. Und dann schaut er mir an und sagt, ja, vielleicht haben sie recht. Aber was ist, wenn er jetzt wieder etwas macht draussen, dann lese ich mal meinen Namen in der Zeitung, inklusive der von meinen Kindern.
Das haben wir ja gehabt. Diese Haftrichterin hat XY entlassen.
Ja. Ja. Und das ist bei den Psychiatern im Übrigen. Wenn wir die auch noch ins Feld führen wollen, ist ja das gleiche. Der Psychiater, der in Genf in dem Prozess von der Marie, oder, wo umgebracht worden ist von einem Insassen, von einem Häftling auf Urlaub, hat der Psychiater hat seinen Namen, der gesagt hat, man kann das wagen, oder, den in Urlaub zu lassen, hat man seinen Namen am anderen Tag in der Zeitung gelesen. Der macht nie mehr das Gutachten mit dem Inhalt.
Nie mehr das Gutachten. Es ist ja dann so weit gegangen, dass man auch Richter für den Entscheid sind zur Zielscheibe von der Strafjustiz geworden, oder von der Strafuntersuchung.
Ja.
Wie hast du nur so entscheiden können? Und dann ist ja klar, also dann haben wir keine unabhängige Justiz mehr.
Ja, natürlich.
Und gewählt müssen sie auch wieder werden. Das ist auch so ein Unding.
Ja, natürlich, klar. Das sind strukturelle Probleme, mit denen sich natürlich Richterinnen und Richter konfrontiert sehen und auch Staatsanwalt. Und das hat Auswirkungen nachher auf das ganze Verfahren.
Und ich meine, die strukturellen Probleme, Die lassen sich ja auch auf den Einzelfallebene nicht lösen.
Nein.
Da müsste ein ganz anderes politisches Bewusstsein entstehen, zu was das eben führt. Also weißt du auch zum Beispiel der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft mit diesen unglaublichen Ressourcen auch nie ein Risiko hat. Die können das Rechtsmittel, die haben kein Kostenrisiko, die können den Fall auftragen.
Ja, es sind absolut ungleiche Spiesse.
Eben,
oder?
Ja.
Die Staatsanwalt meldet seine Berufung an, hat null Risiko. Wenn wir Berufung anmelden tun, gegen ein Urteil, hat der Klient oder die Klientin ihre finanziellen Risiken, die dann nicht klein sind. Oder? Die Staatsanwalt hat das nicht.
Das ist eh so ein Unding. Dann wird ja mal unsere Honorare, dann gewinnen wir vielleicht sogar. Und dann werden unsere Honorarnoten noch gekürzt. Aus irgendeiner Futterneid-Überlegung, die einfach auch nicht sieht, wie viel Aufwand hinter so einem Büro ist. Also ich hatte gerade einen Fall in St. Gallen, wo ich geschädigter Vertreter bin. Da hast du ja eine Mandatsvereinbarung mit der Klientschaft. Also trägt sie mal das ganze Kostenrisiko, grundsätzlich. Jetzt haben wir das Verfahren zu einem Schuldspruch geführt, haben umfassend obsiegt, kann man so sagen. Und jetzt hat das Gericht trotzdem zwar nicht die einzelnen Positionen gekürzt, aber den Ansatz. Was jetzt zum Unding führt, dass die geschädigte Person, die geschädigt ist, obwohl sie gönnt, jetzt einen Teil von meinen Anwaltskosten muss tragen. Also da fehlt mir dann einmal schon das Verständnis und lässt sich auch unglaublich schwer zu vermitteln.
Ja, natürlich. Man sollte mal den Richter ihre Löhne kürzen und der Staatsanwalt, wenn sie der Meinung ist, sie haben da zu viel Betrieb produziert oder ein Leerlaufen. Berufungsverfahren initiiert. Das ist klar, aber das ist noch ein anderer Aspekt. Bei den amtlichen Verteidigungen wird ja ständig gekürzt oder sehr oft gekürzt. Und das wird vom Verteidiger oder von der Verteidigerin quasi verinnerlicht. Man weiß, wenn man das und das und das auch noch abklärt und den Aufwand auch noch macht, hat man das Risiko, dass man dafür nicht bezahlt wird. Und das kann als Lebendiger gehen.
Für die beschuldigte Person?
Für den Anwalt oder für die Anwältin zuerst einmal, weil er dann einfach am Schluss zu wenig verdient. Und das geht dann als Lebendiger für den Klient oder für die Klientin, weil der Anwalt weniger oder die Anwältin weniger Aufwand betreiben tut.
Ja, es ist schon...
Sich selber zensuriert, oder?
Das ist vor allem in gewissen Kantonen, ist das ja momentan ein immanentes Problem. Und du hast ja gewisse Länder, wo genau wegen diesem Aspekt Strafverteidigung nicht mehr funktioniert.
Ja, dadurch, dass die Honorarrechnungen so gekürzt werden, arbeiten die Anwälte weniger. Auch in Zürich. Ich meine, nimmst einen jungen Anwalt mit 3 Kindern, der muss für die ganze Familie aufkommen, der vor allem Amtliche hat, der kann sich das gar nicht leisten.
Ja.
Ja. Also ich finde das ein sehr schwerwiegendes Problem. Auch was die Waffengleichheit anbelangt.
Ja, vor allem das Ungleichgewicht. Unglaublich gut bezahlte Richter, sehr gut bezahlte Staatsanwälte. Und dann kommt es ausgerechnet auf der Seite des Schwachen, wird noch zusätzlich gekürzt.
Ja, und da kommt aber noch ein anderes Problem dazu. Die Staatsanwältin hat die Polizei als ihre Gehilfe, die machen ihnen die Arbeit. Sie haben den wissenschaftlichen Dienst, der die Arbeit macht und so. Und wir sind als amtliche Verteidiger, sind wir jetzt zum Beispiel, oder? Sind wir allein. Wir sind allein gegenüber einem Machtapparat, Staatsanwaltschaft, Polizei, der intensiv zusammenarbeitet. Und wir können niemanden beiziehen. Man könnte schon jemanden beiziehen, der wird nicht bezahlt. Es wird auch nie akzeptiert, dass man vielleicht 2 oder 3 amtliche Verteidigungen würde zulassen würde. Ich habe an dem Fall, wo ich jetzt gerade daran arbeite, Brian K., kann ich sagen, ein Anwalt allein kann nicht die Arbeit machen, die wir machen. Oder? Aber wir haben Gesuch gestellt, dass man mir auch noch zugelassen hat. Wird nicht zugelassen.
Ja, da ist es dann schon ein Hohn, dass man von Waffengleichheit, dass man das Wort nur schon ins Maul nimmt.
Ja, das ist ein Hohn.
Was machen eigentlich die zum Teil grauenhaften Sachverhalte, wo wir damit konfrontiert sind, mit dir selber?
Bei dir habe ich einen Wutanfall. Aber es ist immer vorübergehend.
Aber nein, Wut gegen den Staat oder gegen den Machtapparat.
Ja.
Nein, aber ich meine jetzt mehr, eben, wir haben ja zum du hast ja mal das Beispiel gebracht von dieser Frau, die Kind schwer misshandelt hat. Was macht das mit dir selber?
Nicht mehr viel. Ich habe langsam eine dicke Haut.
Ist das gut oder schlecht?
Ich hoffe, dass es gut ist.
Eine dicke Haut.
Ich hoffe, dass es gut ist. Ja.
Also du findest,
ich kann umgehen.
Du kannst umgehen?
Ja, ich kann umgehen damit. Ja.
Findest du unseren Job belastend?
Ich muss es so antworten. Ich habe mit dem Job immer gerne ausgeübt. Und jetzt bin ich ja schon 76 und tue ihn immer noch gerne ausüben. Natürlich arbeite ich weniger, aber ich tue ihn immer noch gerne ausüben. Und er ist zeitweise belastend, zeitweise auch nicht belastend. Ich glaube, jeder Job ist belastend. Wenn man damit umgehen kann, und ich kann damit umgehen, kann ich sagen, es hat mich nie wahnsinnig belastet. Schon. Beschäftigt und so. Klar, man ist immer dran. Fast immer. Aber ich habe beispielsweise Nacht immer abschalten und auch in den Ferien, muss ich sagen. Also,
hast du viel geschafft in deiner Höchstphase?
Ich habe sehr viel geschafft, ja.
Das heisst?
Ja, ich war oft am Wochenende am Arbeiten, 8 Uhr morgens früh.
Ja, also wann hast du angefangen?
Ja, zwischen 6 und 9.
Und mit was?
Zypendenzen erledigt.
Ja, aber hast du kein Ritual gehabt?
Nein, ich habe kein Ritual gehabt.
Bist du nicht ins Büro gekommen und hast mal Kaffeemaschine
eingestellt? Doch, das habe ich natürlich schon. Aber das muss man ja nicht unbedingt sagen. Nein, ich habe sicher 50, 60 Stunden immer geschafft in der Woche. Aber ich habe auch Ferien gemacht, aber... Ich bin natürlich auch ein relativ freier Mensch. Ich hatte kein Kind und habe von dort her eigentlich immer bin ich von dort her frei gewesen, oder? Ich glaube, jemand, der Kind hat, der muss den Job anders machen, oder?
Und was machst du am liebsten?
Im Beruf?
Ja. Also es gibt ja die gerne irgendwie sich wissenschaftlich in ein Rechtsproblem vertiefen. Dann gibt es andere, die am liebsten mit den Menschen kommunizieren. Andere wiederum schreiben am liebsten Plädoyer.
Ich kann das so nicht beantworten. Das Gesamte ist okay für mich. Das Gesamte ist okay für mich.
Also gibt es nichts, wo du dich einmal versucht zu drucken?
Es ist natürlich heute zehnmal einfacher wie früher, sich in die Judikatur, in die Judikatur und in den Büchern schlau zu machen. Also, wenn du Google-Maschinen in Betrieb nimmst und Wikipedia gehst, kommen ja wahnsinnig viele hochinteressante Sachen an. Und dann kann man es noch Copy-Paste machen. Also, ich meine, die Arbeit ist dann schon auf der einen Seite viel, viel einfacher wie früher, weil man all die Hilfsmittel auf der Seite wiederum komplizierter, weil die Materie natürlich fast ins Unendliche gewachsen ist.
Wann bist du das letzte Mal richtig zufrieden gewesen mit dir als Anwalt?
Es ist ja so, wenn man im Freispruch wirkt, dann hat man das Gefühl, man sei der Größte. Hat man kein Freispruchrecht, sondern eine Niederlage, dann ist es die Schuld von den anderen. Aber innerlich mag es auch natürlich jedes Mal. Bei mir kommen immer Selbstzweifel, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können?
Aber das ist ja gut, das ist ja dein Motor.
Ja, aber das kann dann schon auch belastend sein. Also ich kenne einen Anwalt, der sehr gute Strafverteidiger, der das Problem überhaupt nicht hat. Die sind so von sich eingenommen, dass sie sagen, wenn sie verloren haben, ich habe es möglichst gemacht. Also diese Selbstsicherheit, die habe ich heute noch nicht.
Hast du Ritual, wenn du Anführungszeichen gönnst?
Nein, ich bin einfach zufrieden.
Bist du einfach zufrieden?
Okay, aber schnell ein Loch rein.
Ja, weißt du, es ist eigentlich verrückt. Wir gehen dann morgens ins Gericht, sagen wir, es gibt einen Freispruch, am Nachmittag bist du schon wieder im nächsten Fall. Ja. Also man hat ja schon die Tendenz, wir brauchen eine unglaublich hohe Frustrationstoleranz und das Gute fällt dann immer so ein bisschen nebenzu ab. Oder? Ja. Also ich finde es schon noch wichtig, dass man das auch sich bewusst macht.
Ja, natürlich. Natürlich.
Wir haben darum eine Zeit lang immer Negroni getrunken. Bei gutem Ergebnis.
Ein
Negroni.
Ah ja, gut. Ja,
aber leider haben wir das ist irgendwo auch wieder vergessen gegangen. Was würdest du denn sagen, was dich als Anwalt auszeichnet?
Das kann ich nicht beantworten.
Die Unerschrockenheit.
Ja, vielleicht.
Das ist ja auch so schwierig, über sich selber gut zu reden. Ja.
Das wirkt dann sehr. Ich glaube, ich versuche sorgfältig zu sein. Ja. Und ich versuche jeden Schritt richtig zu überlegen. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, da bist du reingelaufen und so. Passiert heute noch? Oder eine dumme Frage stellen in einem Zeugen und so Sachen. Mm-hmm. Oder?
Wo ja, man ja, sagt, gut.
Die Anfänge fehlen, wo man dann noch in hohem Alter oder im. Gut, dort ist es vielleicht noch logisch, dass ich mich wiederholt, aber auch vorher, oder? Das ist schon. Ja. Ja, da kann ich mich als eine grauenhaft hintersehen.
Naja, aber weißt du, gerade die Ergänzungsfrage.
Ach, das ist vom Teufel.
Das ist vom Teufel. Ja. Aber dann gar keine Fragen mehr stellen, weil man nichts falsch machen will, ist eben auch nicht richtig.
Nein, und dann meint man eben super gescheite Frage, oder? Tack, jetzt können wir einen nageln und dann geht sie hinten raus.
Ja.
Also den kann ich mit, da leide ich also noch drei Stunden nach.
Ja. Ich könnte aber den Klienten einfach erwürgen, weißt du.
Ja, ich könnte mich erwürgen.
Ja, das auch, je nachdem. Oder?
Ja.
Ja. Wie findest du Abstand und Ausgleich? Hast du vorher gesagt, hättest du nie so Probleme gehabt?
Ja, eben, ich kann mich dann schon wieder lösen davon. Ja, was auch nicht.
Sport?
Nicht gerne, nein. Ich mache ein paar Sachen, aber das ist nicht ein Ausgleich. Das ist eine Pflicht. Ja, mit Beziehungen, mit Menschen und mit Büchern, mit Literatur. Und ich habe immer viel gelesen und beschäftige mich dann auch mit anderen Sachen, mit politischen Fragen und so.
Gibt es einen Rat, den du einem 20-jährigen Benny Rambert würdest geben?
Ja, ich bin ja eigentlich ein lebensfreudiger Mensch und ich bin ein privilegierter Mensch. Und von dort her bin ich grundsätzlich auch ein optimistischer Mensch. In der Politik nicht mehr so, aber in meinem persönlichen Leben. Und das wollte ich bleiben.
Also dann sagst du mit 20-jährigen Benni, bleib optimistisch, auch wenn es nicht, die Welt sich nicht ändern
lässt. Ja, bleib. Also man muss ja irgendeine Lebensfreude haben, oder?
Nein, auf jeden Fall.
Ja. Oder? Ich bin nicht verbissen. Also ich kann mich verbissen, aber grundsätzlich bin ich kein verbissener Mensch.
Und das bist schon immer so gewesen?
Ja.
Das ist nicht eine Altersweisheit?
Nein, das ist vielleicht meine Erziehung, das ist vielleicht meine Gene. Ich kann das nicht so recht beurteilen, aber das ist... Und ich habe auch nie meine sogenannte Unerschrockenheit oder so, die habe ich auch immer gehabt. Also ich habe mich auch können lösen von irgendwelchen Zwängen, gesellschaftlichen Zwängen, wo in meiner, da wo ich aufgewachsen bin, sicher auch geherrscht haben. Ich habe mich alles von dich. Nein, es ist mir, vielleicht bin ich wahnsinnig selbst unkritisch. Das ist möglich.
Nein, das glaube ich gar nicht. Ich habe mich ja auf Podcasts mit dir vorbereitet. Und ich meine, wenn man so ein bisschen dein Leben überblickt, ist dir eigentlich unglaublich viel widerfahren, was nicht so schön ist. Wo man vielleicht in einem weiteren Podcast könnte vertiefen. Aber du bist selber inhaftiert worden. Du bist 14 Jahre vom Geheimdienst überwacht worden. Und.
Und ja gut, aber ich meine, die Inhaftierung, dass ich immer gesagt habe, jeder echte Schweizer Mann muss nicht einen RS machen, sondern muss einmal in der Kiste sein, um zu wissen, was das ist. Es war eine Erfahrung, die mich eben auch wieder nicht umgehauen hat. Ich weiß nicht, warum.
Das ist ja dein Bild vom Leben.
Ja.
Eben, du bist rein und hast das neugierig aufgenommen, hast das als Lebenserfahrung.
Also ich will nicht sagen, dass es super sexy war, den Monat
zu hocken. Das glaube ich nicht.
Das sage ich also nicht. Aber ich habe das nicht.
Aber der Zugang.
Ja,
das ist das Entscheidende. Du hast dich nicht selber bemitleidet, sondern hast das gedacht, ah, das ist ein Abenteuer. Oder verstehe ich das falsch?
Es gehört dazu, ja. Kann man glaube ich so sagen, ja.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.